Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Susanne Balthasar.
Herzlich willkommen zu dieser Sendung, in der ich Sie heute mitnehme in die Stadt der Zukunft.
Herausforderungen der Zukunft für die lebenswerte Großstadt.
Selbstversorgung mit Nahrung,
Architektur und Stadtplanung im Klimawandel.
Mobilität ohne Staus.
Die Algorithmen der künstlichen Intelligenz helfen uns dabei, dass wir unsere Städte lebenswerter gestalten können.
Im Zuge des Konzepts Schwammstadt werden Dächer zu Schwämmen in luftiger Höhe, sogenannte Retentionsdächer. I go down the road, a running and a kicking. I'm
heading for the patch to do some blackberry picking. Nicht kommerzielle Nahrungsquellen im urbanen Umfeld stärken die Resilienz der Städte.
Resilienter, grüner, lebenswerter. Das alles könnten Städte werden, wenn einige Konzepte umgesetzt werden, die es jetzt schon gibt und die ziemlich verlockend klingen. Stellen Sie sich vor, die Dächer wären keine grauen Platten, sondern Lebensräume für Pflanzen und Tiere. Und demokratischer könnten unsere Städte auch werden, dank künstlicher Intelligenz in der Stadtplanung. In der Stadt der Zukunft muss aber nicht alles neu gedacht werden. Manchmal ist schon viel gewonnen, wenn man das, was ist, besser nutzt. Zum Beispiel die Früchte der Stadt. Überall am Wegesrand und in den Parks wächst Essbares. Kostenlos für jeden zugänglich. Das passt zu der Idee, dass Städte künftig selber auch Lebensmittel produzieren sollten. Mundräuber nennen sich die Menschen, die urbanes Obst und Gemüse ernten, das scheinbar keinem gehört. Von Brombeersträuchern auf Spielplätzen oder Apfelbäumen im Park. Was die Stadt Berlin an Essbarem hergibt, das hat Matthias Finger für die Echtzeit recherchiert.
Also auf dem Weg zur S-Bahn zum Beispiel gibt es einen Baum, an dem ich schon 1000 Mal vorbeigelaufen bin. Und erst jetzt habe ich mitbekommen, dass in der Krone hunderte gelbe Kügelchen hängen. Mirabellen. Die sehe ich normalerweise nicht, weil ich ja gerade ausschaue.
Und die hast du dann geerntet?
Ja, die habe ich geerntet. Hier sind auch welche noch für dich dabei. Probier mal, ob es dir schmeckt. Okay. Allerdings fand ich es schon eigenartig, mitten in der Stadt zu ernten. Also keine Ahnung, was die Leute von mir gedacht haben. Wahrscheinlich, dass ich bedürftig bin. Direkt hier vorm Sender stehen übrigens 3 Pflaumenbäume. Im Park gegenüber wachsen Haselnüsse. Und in der Steinacher Straße so schräg rüber steht ein Birnbaum. Hast du noch nicht genascht?
Ich habe noch nicht genascht, weil ich musste die erstmal alle anfassen. Die gelben sind ja noch ganz schön hart. Die blauen, sind das auch Mirabellen?
Ja.
Ja, okay, die probiere ich jetzt. Die sind ein bisschen weicher.
Mhm. Mhm. Oder kann man durchgehen lassen?
Mhm. Mhm. Perfekt.
Ja, eigentlich schon.
Auf den Punkt auch gereift und geerntet, würde ich sagen.
Extra für dich.
Mhm, Matthias. Wie hast du die denn gefunden, diese Mirabellen? Hast du jetzt gezielt nach Obstbäumen gesucht?
Ehrlich gesagt, ich habe nachgeschaut auf der Webseite mundraub.org. Da sind ganz viele Gewächse mit essbaren Früchten verzeichnet. Und es gibt da auch Magda, die organisiert sogenannte Mundraubtouren geführte. Und am Bahnhof Plenterwald hat sie mich gleich ins Unterholz gezerrt und auf verwunschenen Pfaden Richtung Mauerstreifen buxiert. Wow, du hast jetzt hier auch schon richtige Äpfel gefunden.
Ja, hier sind richtig große Äpfel von dem Baum, der dahinter gleich steht. Die sind hier runtergefallen. Die Stellen schnell ich mir raus und dann essen wir die noch.
Wollen wir da mal kosten? Sind die schon gut?
Los. Werden wir gleich sehen. Normalerweise, wenn Äpfel von alleine runterfallen, sind sie eigentlich gut.
Oh. Schmeckt eigentlich schon, wie ein Apfel so schmecken soll, oder? So
saftig und knackig, ja.
So wie Äpfel eben früher geschmeckt haben, auch ein wenig sauer. Aus Plantagenobst werden ja viele Bitterstoffe rausgezüchtet, mit denen sie sich verteidigen, die Pflanzen. Und das führt bei manchen jetzt zu allergischen Reaktionen.
Also bei mir ist es ganz klar die Sache des Erlebnisses in der Natur und der Geschmack. Also ich liebe einfach den Geschmack von frisch gepflücktem Obst deutlich mehr. Nicht nur, weil es wahrscheinlich besser schmeckt, sondern auch, weil man ein anderes Gefühl hat beim Sammeln und beim Pflücken. Und dann zu Hause verarbeitet man das, dann ist man irgendwie nochmal viel verbundener mit diesem Gemüse oder Obst. Und das schmeckt mir dann einfach viel besser.
Allerdings habe ich festgestellt, das Sammeln von Obst ist sehr, sehr mühsam.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das kostet wahrscheinlich Zeit und man weiß ja auch nie genau, was man jetzt findet und vor allen Dingen auch, wie viel man findet. Also wenn man jetzt Kuchen aus Stadtäpfeln backen will, dann kann man das ja wahrscheinlich nicht sicher planen. Kann Mundraub denn tatsächlich eine relevante Nahrungsquelle für die Stadt der Zukunft sein?
Na, das ist eben noch nicht ganz klar. Auf jeden Fall wird vermutet, nicht kommerzielle Nahrungsquellen im urbanen Umfeld stärken die Resilienz der Städte. Schweres Wort, also das ist die Fähigkeit, sich an Veränderungen des Umfeldes anzupassen. Magdas Forderung an die Politik ist deshalb schon mal klar, sie findet,
dass natürlich ja viel mehr essbare Obstbäume oder Sträucher angepflanzt werden können. Also Johannisbeeren auf dem Spielplatz tun keinem weh, anstatt giftige Kirschlorbeerbäume. Es könnten auf jeden Fall noch viel mehr Apfelbäume und Birnenbäume in den Städten stehen und dann auch freigegeben werden.
Ja, das klingt auf jeden Fall toll, aber auch ziemlich idealistisch. Also nach jemand, der gerne ein bisschen mehr Land in die Stadt bringen will. Aber dass die Stadtverwaltung das dann umsetzt, wo überall das Geld fehlt, ist das realistisch?
Ja klar, also die Stadt Andernach in Rheinland-Pfalz beispielsweise nennt sich essbare Stadt. Im ganzen Stadtgebiet werden nur noch Nutzpflanzen angebaut. Lutz Kossack vom Stadtplanungsamt hat sich das ausgedacht.
Erdbeeren, aber auch Zucchini, Mangold, verschiedene Kohlsorten, Kartoffeln, rote Beete, Sellerie. Also die ganzen Sachen, die man zu Hause aus dem Garten kennt. Und dazu eine Vielzahl an Gehölzen, wobei wir hier aufgrund des schönen warmen Klimas in Andernach auch sehr wärmeliebende Gehölze nehmen konnten, wie zum Beispiel Granatapfel und Kaki, die wachsen jetzt hier.
Für die Pflanze- und Pflegearbeiten werden ein Eurojobber herangezogen. Das fördert ja auch den sozialen Frieden in der Stadt der Zukunft. Ernten darf aber jeder.
Ja, und die Andernacher holen sich dann nicht nur ihre Karotten und Pflaumen von der Straße, sondern auch ihre Granatäpfel. Das sind ja paradiesische Zustände. Wie ist man denn in Andernach auf die Idee gekommen? Hatte Herr Kosak dazu auch was gesagt?
Ja, also Anlass war ein Aufruf der Bundesanstalt für Naturschutz, mehr für Biodiversität zu tun.
Wir dachten, Mensch, versuchen wir es doch mal mit Nutzpflanzen und haben 101 verschiedene Tomatensorten an die Stadtmauer gepflanzt hier. Und nachdem das bei der Bevölkerung sehr schön angekommen ist, haben wir da an dem Punkt weitergemacht. Und so ist da in den letzten Jahren die essbare Stadt entstanden.
Und das Ganze war ein großer Erfolg. Die Stadt ist mittlerweile ein wichtiger Ort der Biodiversität. Also die Artenvielfalt ist hier zum Teil größer als im Wald.
Regional und nachhaltig, das sind ja auch wichtige Schlagworte in Zeiten von Flugscham und der Fridays for Future Bewegung. Spielt das auch in der Stadt der Zukunft eine Rolle?
Natürlich. Transportwege fallen weg, das junge Stadtgemüse ist meist öko und es kann gar Versorgungsketten sichern. Die Essensvorräte moderner Städte reichen für maximal 3 Tage, meint Wilfried Bommert, Sprecher des Instituts für Welternährung in Berlin.
Nur 10% dessen, was heute angeboten wird in den Städten, kommt aus ihren Regionen. Das heißt, wir sind dringend in den Städten auf Importe angewiesen. Aber diese Importe werden immer risikoreicher, nicht zuletzt wegen des Klimawandels. Dürren irgendwo, Stürme irgendwo, können die Logistikkette zerreißen. Und dann stehen die Städte einfach, was die Nahrungsmittel anbetrifft, blank da.
Ja, also gut, es gibt viele Gründe, warum wir selber ernten sollten. Aber die Frage ist ja auch, können wir das überhaupt? Also Obst und Gemüse kennen viele nur noch aus der Folie verpackt im Supermarkt. Die Verbindung mit der Natur fehlt vielen und diese Mirabellen, die du hier mitgebracht hast, die würden viele wahrscheinlich auch gar nicht mehr erkennen.
Richtig, wir schneiden uns eigentlich unsere eigenen Wurzeln ab, den Bezug zu unserer Nahrung. Ernten in der Stadt ist ja auch ein kultureller Wert, der in Vergessenheit gerät. Hier müssen wir ansetzen, weil es um die Überlebensfähigkeit der Gesellschaft geht.
Also wenn man das jetzt wirklich im größeren Stil machen wollen würde, dann müsste ja auch die Politik darauf reagieren, wie vielleicht in Andernach. Aber Themen wie Nahrungsmittelsicherheit und urbane Lebensmittel produzieren, die finden sich ja eigentlich nicht in Wahlkampfprogrammen, oder?
Stimmt. Für die Stadt Berlin wird gerade ein Selbstversorgungskonzept erarbeitet. Doch viele Kommunen haben sich damit noch gar nicht befasst. Bis dahin können wir uns ja auch bei Wildpflanzen bedienen, die zum Teil ebenfalls auf mundraub.org verzeichnet sind. Junge Baumtriebe eignen sich für Salate, erklärt Mercaro. Die habe ich auch getroffen. Sie versucht, wilde Pflanzen in ihren Speiseplan einzubauen. Du verwendest auch Brennnesseln zum Essen machen?
Ja, durchaus. Also man kann aus den Blättern zum Beispiel eine Art Spinat herstellen. Und wenn man sie einmal mit heißem Wasser überbrüht, dann brennen auch diese Brennhaare an den Nesseln nicht mehr. Samen der Brennnessel, die nicht brennen, die kann man verwenden, sind sehr proteinhaltig.
Die Frage ist aber auch, ob das denn gesund ist. Also ich habe auch einen Garten in der Stadt und Gemüse und Obst ziehe ich immer nur in Töpfen. Das machen die Urban Gardeners ja auch so, weil man eben bei der Stadterde nicht weiß, was da alles an Schadstoffen drin steckt. Und dann gibt es ja noch die ganzen Abgase, die sich ja auch auf den Pflanzen niederlegen. Ist das überhaupt empfehlenswert, das zu essen?
Es kommt drauf an. Ja, Gemüse nimmt Schadstoffe auf und sollte nicht direkt an vielbefahrenen Straßen geerntet werden. Äpfel aus dem Supermarkt hingegen können mehr Blei enthalten als Äpfel, die an der zugestauten Karl-Marx-Allee wachsen, sagt Mundraub-Guide Magda. Kann man das jetzt bedenkenlos essen, so an der Straße?
Also hier, ja, hier sind wir so 10 Meter von der Straße entfernt. Es gibt eine Studie von der TU Berlin, die haben das mal getestet und es hat sich herausgestellt, dass Bäume, die so ab 10 Meter entfernt von der Straße stehen, zwar schon belastet sind etwas, aber nicht gesundheitsschädigend.
Dafür pflückt Magda aber kein Obst in der Nähe großer Maisfelder, weil dort oft Insektenschutzmittel benutzt werden. Naja, die ist schon recht süß.
Darf Edgar auch?
Magdas Sohn ist schon ein kleiner Mundräuber und darf die Früchte der Stadt probieren. Für Erwachsene ist auch die Verwechslungsgefahr gering. Tollkirschen und Stechäpfel beispielsweise wachsen nicht an Bäumen, sondern sind eher niedere Gewächse.
Dürfen ist ein gutes Stichwort. Dürfen die das überhaupt? Also ist das Obst, was in der Stadt wächst, tatsächlich Allgemeingut? Irgendjemand muss das ja auch gehören.
Ja. In unserer Gesellschaft gehört ja alles irgendjemandem. Wer ernten möchte, sollte eventuell nachfragen. Die Kommunen haben ja meistens nichts dagegen, aber Pächter von Streuobstwiesen vielleicht schon. Streng genommen ist es gemeiner Diebstahl. Den Strafbestand des Mundraubes gibt es schon seit über 40 Jahren nicht mehr.
Tja, umfassende Informationen über die Ernährung in der Stadt der Zukunft waren das. Danke, Matthias Finger. Und wenn auch Sie mal schauen wollen, was in Ihrer Stadt so wächst, sollten Sie die Webseite mundraub.org besuchen. Da sind Nüsse, Kräuter und Obstbäume bestimmt auch in Ihrer Nähe verzeichnet. Wenn Sie von oben auf die Stadt schauen, dann sehen Sie ein Meer in Grau. Lauter farblose, öde Dächer. Jetzt stellen Sie sich mal vor, auf allen diesen Dachflächen würden Pflanzen wachsen, Moose und Gräser. Insekten würden dort herumschwirren und Vögel singen. Das Dach neu zu denken sähe nicht nur gut aus, sondern könnte den Städten auch helfen, sich gegen den Klimawandel zu wappnen. Ina Hildebrand hat mal für uns in die Zukunft geschaut.
Wir haben das Jahr 2040 in Berlin. Es ist einer der vielen warmen Sommernachmittage. Wir treffen uns mit Freunden zum Picknick. Auf dem Dach. Zwischen Bäumen und Sträuchern wird auf dem Gras die Decke ausgebreitet. Im Gewächshaus holt noch jemand Gemüse. Das wird dann in der kleinen Küche schnell zubereitet. Später geht's noch aufs Nachbardach zum Open-Air-Kino. Doch nach ein paar Stunden fängt es plötzlich an zu regnen. Aber zum Glück hat man das ja nicht weit ins Trockene. So schön könnte das Leben zukünftig auf dem Dach sein. Städte wachsen und werden immer dichter bebaut. Das stellt sie im Zuge des Klimawandels vor immer größere Herausforderungen. Die großflächige Versiegelung bietet bei Hitzeperioden auch nicht genügend Raum für Verdunstung und Mensch sowie Tier bekommen kaum Abkühlung.
In den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten gab es eigentlich das Paradigma des Regenwasserableitens, sodass man auch in der Stadt einen Entwässerungskomfort hat. Das heißt, der Augenmerk war immer darauf gerichtet, was machen wir, wie kriegen wir das Regenwasser möglichst schnell weg, damit es nicht zu Überflutungen kommt etc. Und wir stellen heute fest, dass das Thema Trockenheit sehr im Vordergrund steht. Die Trockenheit nimmt zu, die Hitze nimmt zu.
Und wir brauchen das Dach, sagt Dala Nickel. Sie leitet die Berliner Regenwasseragentur, ein Gemeinschaftsprojekt der Berliner Wasserbetriebe und des Senats. Zusammen mit ihrem Team vernetzen sie Architekten, Stadtplaner und Bauherren, um Strategien für eine sinnvolle und zukunftsorientierte Nutzung der Ressource Regenwasser zu entwickeln. Im Zuge des Konzepts Schwammstadt werden Dächer zu Schwämmen in luftiger Höhe, sogenannte Retentionsdächer. Dort werden Regolen, eine Art Mini-Bierkästen aus Kunststoff, ausgelegt. Darauf kommt eine spezielle Substratschicht. Auf dieser wachsen dann Moose, Gräser und sogar Bäumchen. So kann ein Teil des Regenwassers zur Verdunstung über die Pflanzen auf dem Dach gehalten werden. Der Rest fließt deutlich langsamer ab und erreicht verzögert die Kanalisation.
Und die neuesten Innovationen sehen vor, dass das Wasser auch dauerhaft gespeichert wird auf dem Dach, dass diese Retentionskörper volllaufen kann und dann bis zu, wirklich zu 100% des Regenwassers zurückhalten können. Und erst wenn ein Signal kommt, also durch Smart-Steuerung, ein Regenfront ist im Anmarsch, dann entleert sich das Dach automatisch.
Solche intelligent gesteuerten Dächer sind teilweise noch in der Entwicklung und eine teure Angelegenheit. Auch das gewöhnliche Gründach ist im ersten Moment teurer als eines aus Kies oder Bitumen. Dafür lebt das bepflanzte Dach doppelt so lange. Im Winter geht weniger Energie verloren, im Sommer wird das Gebäude gekühlt. Als weiteren Motivationshebel hat der Berliner Senat das 1000-Grüne-Dächer-Programm ins Leben gerufen. Ein erster Schritt, um durch Förderung potenzielle Gründachflächen in der Innenstadt zu erschließen. Solche Initiativen begrüßt auch die Landschaftsarchitektin Grit Bürgo. Sie beschäftigt sich mit wasserbasierter Gemüse- und Fischzucht, auch auf Dächern.
Also man muss natürlich immer gucken, also an jedem Ort, was kann man machen, wie sind auch die planerischen Voraussetzungen, können wir hier noch beispielsweise ein Gewächshaus aufsetzen oder macht es mehr Sinn, eine extensive Dachbegrünung zu haben oder eben tatsächlich auf einem Einkaufszentrum haben wir vielleicht eine Sportfläche auch mal mit dabei.
Weltweit sind die bepflanzten Dächer auf dem Vormarsch. In Kopenhagen und Toronto herrscht bereits eine Gründachpflicht für Neubauten ab einer bestimmten Größe. Und während in Singapur die Wolkenkratzer in die Höhe wachsen, wird der Platz für Grünflächen immer weniger. Der Stadtstaat investiert Milliardensummen in die Begrünung seiner Dächer. Da entstehen ganze Landschaften auf den Gebäuden. Grit Bürgo plädiert dafür, sich von historischen Beispielen aus Skandinavien inspirieren zu lassen. Vor Jahrhunderten wurden da bereits auf Holzdächern kleine Feuchtgebiete errichtet.
Ich glaube, das ist tatsächlich eine ganz schöne Vision, sich vorzustellen, dass die Dächer in Zukunft eben wirklich kleine Ökosysteme sind. Heutzutage wird ja viel technisch gelöst. Teilweise wird auch sehr viel Plastik eingesetzt, um das Wasser dann eben auf dem Dach in so speziellen Konstruktionen zu speichern. Ich glaube, da gibt es noch viele gestalterische Potenziale.
In Zukunft heißt es dann seltener Treppe runter, raus aus dem Haus, sondern Treppe hoch, rauf aufs Dach. Noch schnell die Avocados ernten, bevor im Open-Air-Kino auf dem Nachbardach der Film losgeht.
Schöne Aussichten sind das vor allem, wenn man weiß, dass in Deutschland jedes Jahr etwa 8 Millionen Quadratmeter Dachfläche neu begrünt werden.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Grüß Gott, die Welt ist absurd. Wir rasen durch die Zeit ohne Gurt. Und manche glauben, da säße wer am Lenker und macht aus Spaß ab und zu mal einen Schlenker. Und seit Urzeiten fragen sich die Denker, ist Gott tot, ein Idiot oder ein Henker? Und manche formulieren Theoreme, sich selbst regulieren da Systeme, wie die Evolution, die Natur, der Markt als kybernetische Struktur. Denn dass hohe Kräfte sinnlos walten, ist für manche nur ganz schwer rauszuhalten. Drum grüß Gott, wenn du ihn siehst beim nächsten Spurt. Ich sehe ihn nicht, tja, die Welt ist absurd.
Wozu gibt es die Wand? Gibt es die Wucht? Weder noch gibt es kein Wenn und Aber. Die Wertstofftonne gibt es. Die Wacholderbeere gibt es. Die Wirbelsäule gibt es. Weshalb gibt es Wagner?
Die Stadt der Zukunft beschäftigt uns in dieser Echtzeit und die wird ganz maßgeblich von Stadtplanern und Architekten bestimmt. So war es auch bisher. Jetzt aber bekommen sie Unterstützung von künstlicher Intelligenz. Algorithmen rechnen aus und visualisieren, wie Platz am besten bebaut werden kann. Da ist ja bislang nicht alles optimal gelaufen. Der berühmte Architekt Walter Gropius hat mal gesagt, die Krankheit unserer Städte sei das Versagen, menschliche Bedürfnisse über die Wirtschaftlichkeit zu stellen. Warum ausgerechnet Algorithmen menschliche Bedürfnisse besser kalkulieren sollen, das habe ich Reinhard König gefragt. Er ist Professor an der Bauhaus-Universität in Weimar und entwickelt Konzepte künstlicher Intelligenz für Stadtplaner.
Natürlich ist es auch heute noch so, dass es immer darum geht, Städte kostengünstig und effizient zu planen. Daran hat sich seit Walter Gropius nicht viel geändert. Und die Algorithmen der künstlichen Intelligenz, die helfen uns natürlich erstmal dabei, das schneller zu machen. Aber dadurch, dass wir Dinge effizienter machen können, dass wir es schneller machen können, dass wir nicht mehr alles per Hand zeichnen und planen müssen, ergibt sich auch die Möglichkeit, über andere Dinge nachzudenken, also eben auch über Qualitäten der Stadt, was unser Leben besser macht, was es nachhaltiger macht.
Wie sieht das denn jetzt konkret aus? Was kann die künstliche Intelligenz in der Stadtplanung und wo wird sie eingesetzt?
Ganz kurz ein kurzer Überblick, was wir in der Städteplanung, im Städtebau im Wesentlichen tun. Also es geht darum, räumliche Elemente, also Häuser, Straßen, Parks, öffentliche Plätze, irgendwie zueinander anzuordnen, dass eine schöne, eine lebenswerte, eine gute Umwelt entsteht, in der wir leben. Das Ganze wird relativ schnell komplex, bedeutet, es gibt nicht eine Lösung, die alle Anforderungen ideal erfüllt. Und wenn wir jetzt Algorithmen haben, also die Hilfe der künstlichen Intelligenz verwenden, uns mögliche Lösungen, uns Varianten zu produzieren, die alle für bestimmte Aspekte gut sind, dann haben wir einfach sehr schnell einen großen Pool an Designs, an Entwürfen, an Gestaltungsvorschlägen für neue Städte, neue Stadtteile, die wir miteinander vergleichen können.
Was sind das denn genau für Parameter, die die künstliche Intelligenz da einspeist? Also was berechnet die genau?
Also das Ergebnis ist eine digitale Stadt, also sozusagen ein digitaler Zwilling, sagt man auch, der echten Stadt, nur dass es sie noch nicht gibt, sondern sie nur im Computer existiert. Also mit allen Dingen, die wir in der Stadt auch finden, mit den Bäumen, den Häusern, den Straßen. Und die Parameter, die das steuert, sind im Wesentlichen ähnliche oder die gleichen, die wir auch verwenden, um Stadtplanung, um Städtebau zu steuern. Also wir müssen festlegen, wie dicht dürfen wir wo bauen, was ist das Maximum, welche Abstände wollen wir zueinander haben, zwischen den Häusern zum Beispiel. Und wenn wir das festlegen, dann einfach gesagt, sagt man dem Computer so, das sind die Regeln, das ist das, wo ich hin will. Und jetzt erzeug mir bitte eine Stadt, die all diese Dinge erfüllt.
Künstliche Intelligenz in der Stadtplanung ist ja auch schon erprobt worden. Also in Äthiopien zum Beispiel ist das Programm angewendet worden. Können Sie mal kurz am Beispiel erklären, wie das da funktioniert hat und was die Aufgabe war?
Ja, also in Äthiopien, also Äthiopien ist noch ein Land, das primär als Agrarstaat funktioniert und die stehen jetzt vor dem Schritt der Industrialisierung. Also es werden nicht mehr so viele Leute als Bauern arbeiten. Und was passiert ist, dass die dann in die großen Städte migrieren und dort Arbeit suchen. Und um das zu verhindern, versucht man jetzt in Äthiopien eine Strategie nachzugehen, neue kleine Städte übers Land verteilt zu planen. Und das muss relativ schnell gehen. Es gibt verschiedene Prognosen, dass in den nächsten 5 Jahren etwa viele Millionen Menschen in Städte migrieren werden. Und jetzt gibt es in Äthiopien auch wenig Stadtplaner, die zur Verfügung stehen. Das heißt, das ist so ein Umfeld, wo wir gesagt haben, okay, wir arbeiten mit den Leuten zusammen und entwickeln Computerprogramme, die automatisch Städte entwerfen. Also man gibt dem Programm vor, das ist die Topografie, also ob es da Berge gibt, ob es eine Wüste ist, ob da Wasser ist. Und wir geben vor, wie viele Leute da wohnen sollen. Und dann entwickeln wir Programme, die also verschiedene Arten von Städten, zum Beispiel für 10.000 Leute, automatisch erzeugt. Und ich nur sagen muss, okay, hier ist schon eine Straße, hier ist ein Berg und ein Wald. Und jetzt bauen wir da bitte eine Stadt hin. Und dann geht das in wenigen Minuten, dass ich dann einen Stadtplan habe, mit dem ich auch verschiedene Sachen simulieren kann. Also wie sich die Leute drin bewegen werden, wie der Verkehr funktionieren könnte, wie das Klima dort sein kann, wie die Leute sich treffen können. All diese Dinge kann man simulieren.
Und ist das tatsächlich oder soll das gebaut werden oder ist das vielleicht auch tatsächlich schon im Bau, dass man sich dann das Resultat auch mal angucken kann, ob das überzeugend ist?
Also in Äthiopien geht es leider trotz des großen Bedarfs nicht so schnell, wie wir uns das eigentlich vorstellen, was wahrscheinlich daran liegt, dass das natürlich noch ein ganz anderes Gesellschaftsmodell ist. Dort wird noch sehr viel manuell gemacht. Und auch wenn es zwar Sinn macht, aber wenn ich jetzt komme und sage, wir können euch das automatisch machen, ihr braucht das nicht mehr per Hand planen und bauen, dann stößt man erstmal auf eine andere Vorstellung und das ist nicht so einfach. Also es gibt noch keine Stadt, die so gebaut wurde, wie wir sie geplant haben. Aber es gibt Bauunternehmer, es gibt die öffentliche Verwaltung, die mit uns zusammenarbeitet und wir einfach Schritt für Schritt versuchen, mal anzufangen.
Beim Beispiel Äthiopien war es ja so, Sie haben es gesagt, es gibt da gar nicht genug Stadtplaner, die diese Aufgabe bewältigen könnten. Mhm. Anders stelle ich mir vor, ist das in Singapur, wo die künstliche Intelligenz auch ein neues Stadtviertel entworfen hat. Warum hat man denn dort auf künstliche Intelligenz zurückgegriffen und was waren da die Vorteile?
Naja, Singapur ist ja ein sehr kleiner Staat, also von der Fläche her mit sehr vielen Leuten. Das heißt, dort sind die Dinge sehr optimiert und sehr auf Effizienz getrimmt. Also Raum ist da was unendlich Wertvolles. Und jetzt in dem Fall, das wir bearbeitet haben, ging es um den alten Container-Terminal, der ganz nah an der Stadt ist. Dort ein neues Stadtviertel zu planen mit diesen Algorithmen. Und dann können wir natürlich verschiedene Aspekte simulieren. Zum Beispiel in Singapur ist ein Stadt mitten in den Tropen, das ist sehr heiß. Da ist man darauf angewiesen, dass zum Beispiel möglichst viel Wind durch die Straßen bläst. Das können wir simulieren. Wie müssen wir die Gebäude hinstellen, dass es mehr Wind gibt zum Beispiel?
Herr König, und wie reagieren denn die Stadtbewohner darauf, dass jetzt Computer ihre Wohnviertel planen?
Ja, das Schöne ist, dass man aufgrund der Geschwindigkeit, mit der man verschiedene Varianten kreieren kann, auch die Bürger, also die Bewohner der Stadt, mit in die Planung einbeziehen kann. Also man kann das als sogenanntes Co-Design bezeichnen. Also die Planungshoheit hat nicht mehr der Stadtplaner, der Städtebauer oder die öffentliche Hand, sondern es ist relativ einfach, auch die Parameter einer zum Beispiel einer Bürgerversammlung zu erklären und dann in der Diskussion diese Parameter auch zu verändern und in Echtzeit zu sehen, welche Varianten denn ich bekomme oder was es für Konsequenzen hat, wenn ich mir Aspekte von meinem neuen Stadtviertel anders überlege. Also wenn ich mehr Fahrradwege haben will, dann kostet es mehr und es verschwinden vielleicht ein paar Bäume auf der Straße. Wenn ich die Dichten verändern will, also wenn ich weniger Geschosse der Gebäude haben will, dann werden die vielleicht breiter und es ändert sich einfach der Raum, der am Boden zur Verfügung steht. All diese Möglichkeiten dienen auch dazu, dass Stadtplanung anders gedacht wird, eben als Prozess, wo sehr viele Leute mitwirken können, sozusagen eine Art Kompromissmaschine ist, die man da schafft und das am Ende auch zu einer höheren Akzeptanz der Ergebnisse führt.
Tja, das klingt ja wirklich nach einer Wunderwaffe, die Sie da, an der Sie da arbeiten. Also wenn Sie sogar das schaffen, ja, dann steht dem Erfolg der künstlichen Intelligenz ja nichts mehr im Wege. Mit Reinhard König, Architekturprofessor an der Bauhaus-Universität in Weimar, habe ich über die Vorteile künstlicher Intelligenz in der Stadtplanung gesprochen. Städte haben Verkehrsprobleme, daran wird auch der E-Roller nichts ändern. Er macht die Gemengelage höchstens noch komplizierter. Die Lösung wird auf alle Fälle knifflig und könnte damit ein Fall für das Silicon Valley sein, wo man ja Mensch und Welt neu erfinden will. Da wird man ja wohl noch die Straßen in den Griff bekommen. Dass die Lösung aus Kalifornien kommen könnte, findet auch Markus Schuler, Korrespondent in San Francisco, einer Stadt, die allerdings hypermobil im Stau steckt, auch wegen der guten Ideen aus dem Silicon Valley.
Das Silicon Valley ist schon deshalb ein spannender Ort, weil hier unglaublich viel entsteht, was enormen Einfluss auf unsere Gesellschaften hat. Nehmen Sie die Fahrdienstleister Uber und Lyft, die ihren Sitz in San Francisco haben. Oder denken Sie an Tesla. Der Hersteller hat das Elektroauto erst populär gemacht. Oder schauen Sie sich die vielen Startups an, die mit selbstfahrenden Autos experimentieren.
Papa, wann ist jetzt endlich meine Meerjungfrauenflosse da? Ich wollte doch morgen mit den anderen Kindern schwimmen gehen.
Valentina, ich mache das später. Ich arbeite gerade. Also, viele der Anbieter von Elektrorollern, die man auch in Deutschland mittlerweile mieten kann, haben ihren Sitz im nordkalifornischen San Francisco. Sie sehen, wenn es um Mobilität geht, haben die Amis uns und unsere traditionellen Autohersteller längst abgehängt. Überhaupt. Hier in San Francisco begreift man sich als Mobilitätshauptstadt der Welt. Alles lässt sich bequem nach Hause bestellen.
Hey, darling, are you working? Okay, sorry, quick reminders. Can you please order the fresh produce and Vaya's hoodie and the puppy food? I am busy, sorry.
Excuse me, I'm working. I will do that later, okay? Wie meine Frau schon eindrucksvoll bewiesen hat, hier lässt sich alles online bestellen. Und wenn Sie jetzt in Deutschland noch auf Ihr Paket warten, dann fährt bei mir schon der Amazon-Bote los und bringt mir die bestellte Ware noch am selben Tag. Nicht per Drohne, sondern richtig im Auto.
Hey, and don't forget Grubhub and DoorDash, also Postmates. Yeah.
Ja, ich weiß, ich habe eure Pizza nicht vergessen. Ich bestell sie gleich.
No,
Not pizza, I wanted sushi. Hello.
Also, ich kann mir nicht nur Pizza oder Sushi online bestellen, sondern die sogenannten DoorDasher. Die bringen uns das Essen auch von Restaurants nach Hause, die gar keinen eigenen Lieferdienst haben. Einfach in der App bestellen und schon macht sich ein DoorDasher in seinem eigenen Fahrzeug auf den Weg und bringt mir alles nach Hause.
Papa, wann kann man eine Meerjungfrauenflosse endlich mal an?
Valentina... Also über Google und Apple und die anderen innovativen Firmen habe ich überhaupt noch gar nicht gesprochen. Fakt ist, wir sind mittlerweile so mobil, dass wir vor lauter Mobilität gar nicht mehr unser Haus verlassen müssen. Und das bringt mich zum wichtigsten Punkt, das sollten Sie auch nicht tun. Denn San Francisco und das angrenzende Silicon Valley sind morgens und am frühen Abend so gnadenlos verstopft, dass sie für wenige Kilometer oft eine Stunde und mehr benötigen. Wir reden hier vom professionellen Verkehrsmega-Infarkt. Die Ironie ist, die Tech-Konzerne haben uns das Maximum an Bequemlichkeit gebracht. Sie müssen nur mal meine Speckrollen anschauen. Und sie haben uns von so vielen Problemen befreit und uns das Leben erleichtert. Und doch haben sie uns das Leben vermiest, weil die Straßen dank Uber, Lyft, DoorDash, Grubhub, Amazon so verstopft sind, dass der Begriff Mobilität ad absurdum geführt wird. Und nicht nur das. Hier glaubt man tatsächlich, alle unsere irdischen Probleme lösen zu können. Nur eines hat man bislang nicht geschafft, uns vom Verkehrschaos zu befreien, nicht mal mit einer popeligen App.
Aber immerhin kommt ausgerechnet aus San Francisco schon mal ein Konzept, wie man die Parkplätze umnutzt, wenn denn dann irgendwann mal weniger Autos fahren. Für die frei werdenden Flächen haben sich die Kalifornier sogenannte Parklets ausgedacht. Das sind Stadtmöbel in Parkplatzgröße mit Bänken und Tischen drauf. Urbane Ruhezonen sozusagen. Das wäre dann ja schon mal ein Anfang.
La vie en rose. Vom Leben und Überleben in Paris.
Es ist Sommer, auch in der französischen Hauptstadt. Für unseren Serienhelden die beste Zeit, in den Jardin du Luxembourg zu gehen, den Blick schweifen zu lassen und Bilanz zu ziehen. In den letzten Wochen haben wir gehört, wie mühselig das Leben in der französischen Hauptstadt ist. Winzige Wohnungen, überfüllte Metros, Diebe und so weiter. Nach all den Schikanen und Mühseligkeiten fragt er sich nun, bringt es das eigentlich, dieses Leben an der Seine? Hier die Antwort.
Im Hintergrund erstreckt sich Montparnasse, das ist das Hochhaus. Vor mir ein Schwarm bislang friedlicher Schwäne. Sind wohl auch von der Hitze sehr erschöpft, da tut sich auch sehr wenig. Also auch sehr entspannte Atmosphäre. Eigentlich ganz außergewöhnlich. Also Paris ist nicht nur, das muss man entdecken, wenn man die Entspannung sucht, findet man sie. Also die Kinder aus den höheren Kreisen sind hier und lassen hier die Segelboote fahren. Das geht aber heute nicht. Also wir haben hier 35 Grad im Schatten, aber hier gibt es keinen Schatten. Und man sieht stattdessen die normalen Pariser mit ihren stinkenden Füßen, die sie hier ins Wasser halten. Und das ist halt so ein Kontrast, der auch möglich ist, dass die Umstände das halt ergeben. So, heute ist es wirklich so warm und das erinnert mich an 2003. Da war es so Anfang August, so bis Mitte August, also 10 Tage lang richtig heiß. An manchen Tagen wurden sogar die 40 Grad erreicht, nachts kaum unter 26. 13.000 Menschen sind in Paris ums Leben gekommen, vielleicht etwas mehr, vielleicht etwas weniger, genau weiß man es nicht. Aber es war eine unglaubliche Situation in der Stadt. Und damals, muss man sagen, also hat sich dadurch ganz kurzfristig die Wohnungssituation entspannt, wenn auch nicht wesentlich. Warum bleibe ich in Paris? Was gefällt mir in Paris? Das sind die Fragen, die ich mir stelle. So, es ist klar, je länger man in der Stadt bleibt, desto mehr gewöhnt man sich auch in die Stadt. Das ist also auch ein Gewöhnungsprozess. Wenn man diesen Kampf schon aufgenommen hat und ihn ja auch durchgefochten hat, weil ich ja erfolgreich in Paris überlebt habe, also ich bin noch nicht gestorben, ich habe mich 20 Jahre durchgewurstelt, jetzt da viel auch eingeschliffen. Und wenn man sich das hier, dieses Panorama ansieht, das hat man in keiner Stadt. Paris ist ja doch keine Riesenstadt, wenn man die Dimensionen nimmt. Aber diese Geballtheit an historischen Bauwerken, jetzt Pantheon sieht man hier vor uns, hier links der Justizpalast, den Parc Luxembourg. Und man muss jetzt nur 5 Minuten laufen, dann kommt das nächste Highlight, Notre Dame. Es ist ein tolles Bild zu beobachten, wie jetzt hier die vielen Pariser, ich glaube, ich würde mal sagen 100, 150 müssen es schon sein, hier sitzen, die Füße im Bassin baumeln lassen und einfach entspannen, relaxed sind. Das sind so Gründe. Dann ist auch natürlich auch das Soziale. Man trifft Leute, sehr viele internationale Länder sind vertreten. Und das findet man nicht in Bottrop, nicht in Wanne-Eickel. Und vielleicht auch, ich weiß nicht, ob man das in München so findet. Das ist eine Stadt mit unheimlich vielen Nationalitäten, die sich auch anfangs nicht wohlfühlen. Aber diejenigen, die sich an die Stadt gewöhnt haben, die bleiben dann eigentlich auch. Es ist alles sehr beschwerlich, aber das ist schon eine sehr ästhetische Stadt. Allein wenn man abgeschlafft von der Arbeit kommt und dann einfach an diesen Prachtbauten vorbeiläuft, dann ist das ja eigentlich auch ein Genuss, der vieles wieder in ein besseres Licht rücken lässt. Also bei all den Strapazen des Tages, des Alltags, des Stresses, die Unbefriedigkeit über das, was man erreicht hat oder was man im Verhältnis zu dem, was man hätte erreichen wollen. Wenn man da jetzt hier im Jardin de Luxembourg am Bassin, also am Becken sitzt und einfach die Füße, die stinkenden, im Wasser platschen lassen kann, und dann fragt man sich inwieweit die Bemerkung Sinn macht, dass das Leben nur als ästhetisches Phänomen gerechtfertigt sei. Ich weiß jetzt nicht, von wem diese Bemerkung nun ist. Ich würde mal sagen, von Nietzsche.
La vie en rose. Ein Pariser Tagebuch von Tom Heidhoff mit Lorenz Eberle.
Das Leben in Paris ist schön. Fazit und Schlusspunkt unserer Serie La Vie en Rose. Alle Folgen finden Sie auch als Podcast auf www.deutschlandfunkkultur.de, ebenso wie die Echtzeitsendungen. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Mein Name ist Susanne Balthasar. Tschüss und bis zum nächsten Mal.